Es ist Mittwoch und ihr seid dabei bei einer neuen Folge von Maidons Meinung. Herzlich willkommen dazu und herzlich willkommen, Alfred.
Ja, hallo.
Der Dow Jones ist ja kurz davor, auf ein neues Allzeithoch zu steigen. Dem S&P 500 ist es schon, also in diesem Jahr, auf ein Allzeithoch zu steigen. Dem S&P 500 ist es schon ein paar Mal in diesem Jahr gelungen. Wir sehen es ja auch auf deiner Seite des Charts. Ich glaube, zuletzt auch einige Male in den vergangenen Tagen. Da ist von Sommerflaute nichts zu spüren, oder?
Ich glaube, es war erst das vierte Mal dieses Jahr. Und das erste Mal jetzt seit diesen doch recht massiven Rücksetzer von fast 20%. Also wir waren kurz davor, in den Bärenmarkt abzugleiten. Und jetzt haben wir tatsächlich ein neues Rekordhoch geschafft beim S&P, beim Nasdaq 100 ja schon zuvor, der Dow ist kurz davor. Also alles wieder gut. Natürlich haben jetzt einige so Sorgen, dass ja Rekordhoch, jetzt war es das wahrscheinlich schon wieder. Aber wie du schon sagst, es gibt in der Regel viele Rekordhochs und das sehen wir jetzt auch gleich.
Genau, das ist eine sehr spannende Grafik mitgebracht. Wie viele Rekordhochs es allgemein schon gab?
Genau, überhaupt, seit 1957 gab es 1231 Rekordhochs. Und man sieht es ja im Prinzip gegen den Aktienmarkt nur nach oben, wenn man das in dem langfristigen Kontext sieht. Und 1231 Rekordhochs bedeutet im Schnitt alle 20 Tage. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Also wer da aus Angst vor einem Rekordhoch meint es, der Markt würde nicht mehr weiter steigen können, der liegt in der Regel komplett falsch. Und jetzt haben wir wieder ein neues Rekordhoch und das wird sicherlich nicht das letzte in diesem Jahr gewesen sein.
Und auch die Saisonalität muss einem keine Sorgen bereiten, wie die Grafik hier zeigt.
Genau, sieht ein bisschen wild aus, aber was auch hier gelb eingekreist ist, man sieht im Juli zurück bis 2015, jeder Juli war bisher positiv. So wie zum Thema Sommerloch oder Sell in May, dass der Sommer schwach wird. Der Juli ist tatsächlich der beste Börsenmonat der letzten 10 Jahre gewesen. Und schauen wir mal, wie dieses weiße Feld hier gefüllt wird, ob das dann auch grün wird. Bisher sind wir, glaube ich, noch rot nach dem ersten Tag. Aber wir haben ja noch viele Tage in Juli Zeit.
Sind noch 30 oder 29 übrig. Bei Bitcoin dafür, wenn wir gleich weitermachen, sehen wir eine kleine Sommerflaute. So eine Krypto-Sommerflaute, da tut sich vergleichsweise wenig.
Ja, es geht weiterhin seitwärts. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wir haben enorme Mittelzuflüsse in die ETFs weiterhin. Wir haben enormen Kaufdruck von Seiten der Firmen, die immer mehr Bitcoins akkumulieren. Es kommen wieder neue Firmen dazu, die noch mehr Bitcoins kaufen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Abgabedruck, und zwar sind es jetzt vor allen Dingen viele Großanleger, viele Wale, also über 1000 Bitcoins, die doch in den letzten Wochen Kasse gemacht haben. Und so haben wir so ein Gleichgewicht. Großanleger verkaufen, ETF-Käufe gleichen das wieder aus. Aber das wird sich irgendwann auflösen. Die Frage ist nur, in welche Richtung? So. Das ist aber heute schwierig hier zu malen. Also diese Sache wird sich auflösen und wie gesagt, ich bin zu 90% davon überzeugt, dass wir das nach oben tun werden, weil tatsächlich der Kaufdruck gerade auch von den Firmen und von Seiten der ETF-Anleger doch so groß ist, dass es eigentlich fast zwingend ist.
Wir können mal gucken, wie viel Anteile hält momentan oder wie sich das alles so ein bisschen verteilt.
Ja, das ist nämlich ganz interessant. Und zwar ist das zurück bis Anfang 2024. Das ist mal kumuliert. Ganz links sind die Bitcoin, die gemeint worden sind. Das sind dann immer so im Quartal um die 40.000. Es waren mal tatsächlich im ersten Quartal 24 80.000. Dann kam ja das Halving. Das heißt, die Bitcoin-Menge wurde halbiert, die jeden Tag oder jeden Monat oder jedes Quartal auf den Markt kommt. Und auf der anderen Seite sind das hier die größten Käufer. Einmal die ETFs. Da gab es eigentlich nur ein Quartal, in dem es einen kleinen Mittelabfluss gab von 22 Bitcoin. Aber unterm Strich sind allein die ETF-Käufe schon doppelt so hoch gewesen, mehr als doppelt so hoch wie die gemeinten Bitcoins. Dazu kommt nochmal MicroStrategy, oder besser gesagt Strategy, wie es hier richtigerweise steht, die nochmal 400.000 Bitcoins gekauft haben in den letzten 5 Quartalen. Und dazu kommen nochmal die anderen Firmen außer MicroStrategy, die ebenfalls nochmal 100.000 Bitcoins gekauft haben. Dann hat Tether noch 26.000 Bitcoins gekauft. Und ganz hinten, ich weiß gar nicht, wieso das hier noch aufgeführt worden ist, El Salvador kauft auch Bitcoins, aber diese 606 sind dann doch zu vernachlässigen. Fakt ist, alleine, warum? Insgesamt alleine das hier sind 1,1 Millionen Bitcoin gegenüber 300.000, also die dreifache Menge. Und das erklärt auch, warum der Bitcoin letztendlich steigt. Und es ist nicht davon auszugehen, dass sich daran etwas ändert, in dieser Situation. Daran wird sich sicherlich nichts ändern. Im Gegenteil, es wird in, ich glaube, ungefähr 2 Jahren das nächste Halving geben. Also es werden noch weniger Bitcoin gemeint. Und hier glaube ich eher, dass wir da, man sieht es ja auch hier bei den Public Companies, außer MicroStrategy, sieht man, es ist sogar noch gewachsen. Wir hatten vor einem Jahr 8.000, 5.000 Bitcoin. Jetzt ist es schon die x-fache Menge. Also, ja, es ist quasi, der Weg ist vorgegeben.
Dann schauen wir uns den Aspekt mit den ETFs genauer an oder den Punkt mit den ETFs. Da sehen wir auch fast nur grüne Balken.
Klar, hier genau, sind das sind drei die Rote. ETF, die monatlichen Zu- und Abflüsse. Und es gab eigentlich nur 3 Monate, es ist nicht nur eigentlich, es gab nur 3 Monate mit Mittelabflüssen. Gerade im Februar, da war es mal ein bisschen mehr, aber sonst eigentlich immer hohe Mittelzuflüsse. Und auch der Juni war sehr positiv mit 42.000 Bitcoin an Mittelzuflüssen in die ETFs.
Also wie du sagst, nur eine Frage der Zeit, bis vielleicht hier diese Seitwärtsrange verlassen wird.
Ja.
Aller Wahrscheinlichkeit nach oben.
Was man dann immer so aussieht, ist, dass die Volatilität ist extrem zurückgegangen. Also so wenig Schwankungen gab es beim Bitcoin sehr, sehr selten.
Ungewöhnlich.
Sind wir mal gespannt.
Dann schauen wir auf ein paar Einzelwerte. Tesla. Elon Musk und Trump streiten sich mal wieder. Der erste Tesla wurde komplett oder hat sich komplett selbstständig ausgeliefert. Und wir warten in dem Fall noch. Gleich sprechen wir schon über Verkaufszahlen für den Juni. Hier warten wir noch drauf.
Genau, die werden heute Nachmittag kommen. Sehr wahrscheinlich, also zu 99,9% kommen die Zahlen heute. Und ja, die sind jetzt nicht ganz unwichtig, aber so wichtig wie die Zahlen mal noch vor 2-3 Jahren waren, sind sie bei Tesla jetzt nicht mehr. Die Erwartungen sind, wie auch im ersten Quartal, sehr moderat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also man erwartet, ja, es gibt unterschiedliche Schätzungen, 393, einige sagen 387.000. Sagen wir um die 390.000 Autos. Und das wäre im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres, zack, doch ein erheblicher Rückgang. Da waren es noch 443.000. Und wir hatten ja im ersten Quartal auch schon einen Rückgang, 336. Und im Vorjahr waren es 386. Also nochmal ein Rückgang der Absatzzahlen und das ist ja schon durchgesickert oder es wurden schon einige Zahlen veröffentlicht. Gestern kam die Meldung, die irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso das so oft zitiert worden ist, 63% Rückgang der Tesla-Verkäufe in Dänemark. Das ist jetzt nicht gerade der wichtigste Markt für Tesla. Wichtiger ist dann doch China. Also klar, die Verkäufe entwickeln sich nicht positiv, das muss man ganz klar so sehen. Der Streit zwischen Trump und Tesla, ja, der wird auch noch ein bisschen weitergehen. Gestern hat ja dann Trump gesagt, dass man das Tesla oder das Elon Musk der Mann ist, der die meisten Subventionen auf der ganzen Welt bekommen hat. Und wenn er nicht kriegen würde, dann könnte er SpaceX und Tesla zumachen und zurück nach Südafrika gehen. So kennen wir Trump immer schön markant und plakativ. Ja, so ist halt so. So ist es natürlich nicht. Tesla kann auch ohne Subventionen leben. Das hat Elon Musk auch mehrfach gesagt. Natürlich ist es besser mit. Aber ich denke mal, dass dieser Kursrücksetzer, den wir da auch gestern nochmal gesehen haben, vielleicht doch ein bisschen überzogen ist. Ich bin mal gespannt, wenn heute die Zahlen kommen. Sie werden halt schon negativ erwartet und da ist natürlich immer Platz nach oben für eine Überraschung. An der übergeordneten Story bei Tesla, nämlich, dass wir auf dem Weg sind von einem Autokonzern zu einem KI-Konzern mit autonomem Fahren, mit Robotaxis, mit humanoiden Robotern, ändern diese Scharmützel mit Trump absolut nichts. Und ändern auch die Auslieferungszahlen nichts. Also so langsam ist Tesla wieder auf einem Niveau, wo ich sagen würde, da ist es wieder interessant, mal reinzugehen. Ohnehin für mich eine langfristige Position. Ich bin auch in meinem Report schon seit 2017 dabei und es gibt keinen Grund, sich von Tesla zu trennen.
Dann schauen wir auf BYD, da gab es schon die Zahlen für den Juni und tatsächlich, man wächst, aber hauptsächlich jetzt nur noch außerhalb Chinas.
Tatsächlich, wenn man sogar das ausländische Wachstum abzieht, ein Crash, das sehe ich gerade aus dem Augenwinkel, ein Crash.
Ja,
ja gut, wir haben den Chart noch nicht bereinigt um den Split. Die Zahlen tatsächlich, wenn man die Auslandszahlen abzieht oder den Zuwachs im Ausland abzieht, dann ist der Markt im Inland sogar geschrumpft im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum unterm Strich auch nur bei 15%. Vielleicht sehen wir die Zahlen mal nicht, dass wir diesen wilden Chart noch länger im Auge haben.
Das sieht fantastisch aus, aber tatsächlich, wie du sagst, ist der Aktiensplit.
Ja, da sieht man es. Also das hier ist der letzte Punkt, das ist der Monat Juni. Und man sieht die letzten Monate alle auf einem Niveau in etwa. Und im Vergleich zum Vorjahr, da ist das Wachstum eben ja doch sehr moderat, nur noch 15% jetzt. Aber man sieht auch hier, so ab August haben dann im letzten Jahr die Verkaufszahlen beschleunigt. Vielleicht sehen wir etwas Ähnliches auch jetzt. Aber eben ja doch eher moderat. Das ist tatsächlich die Entwicklung im Jahresverlauf. Da sehen wir jetzt 22, 23, 24. Wir sehen immer so einen leichten Anstieg der Kurve. Der ist im Moment noch nicht da. Das ist eigentlich eine Gerade. Es ist eine Gerade. klar, wenn wir relativ konstante Verkaufszahlen haben, aber auf jeden Fall sind wir auf einem guten Weg, dass 25 natürlich besser wird als 24. Und das Jahr ist ja noch lang und auch diese Kurve kann, da kann ich nicht malen. Ne?
Aber wir können
kann auch nach oben gehen.
Das liegt ja ein bisschen an den Hybridverkäufen, die schwächeln.
Genau, tatsächlich hat es BYD extreme Zuwächse gehabt bei den Plug-in-Hybriden. Das ist die orange Linie. Die sind gerade im letzten Jahr extrem nachgefragt worden. Dann gab es einen recht massiven Einbruch und nach diesem Einbruch bewegen sich die Verkaufszahlen auf einem relativ weiterhin niedrigen Niveau. Aber das Gute ist, dass dafür die reinen Elektroautos in Grün fast auf Rekordniveau gestiegen sind. Ich bin ja ohnehin kein Freund von Plug-in-Hybriden und glaube auch, bin mir auch sicher, dass es eine Übergangslösung ist und wir langfristig nur noch rein elektrisch fahren. Insoweit ist es in Ordnung und BYD hat diesen Trend halt ausgenutzt, hat ihn mitgespielt, spielt ihn weiterhin mit, aber man ist auch in der Lage, jederzeit mehr E-Autos zu bauen und weniger Plug-in-Hybride. Also da ist man bei BYD sehr flexibel.
Werden die überhaupt in Europa verkauft, die Plug-in-Hybride? Oder gibt es hier nur reine E-Autos?
Soweit ich weiß, also in Deutschland gibt es nur reine Elektroautos. Ich glaube auch in ganz Europa nur reine Elektroautos.
In Europa und im Rest der Welt sieht es so aus oder sah es so aus. Da haben wir eben, wie du schon gesagt hast, diese steigenden Verkäufe.
Genau, wir sind jetzt bei 90.000 Autos. Das ist schon, ich glaube, das sehen wir gleich noch, 24% des gesamten Absatzes. Das ist eine sehr ordentliche Zahl. Und man sieht noch vor 2 Jahren oder waren wir irgendwo im Niemandsland. Mhm. BYD wächst recht massiv. Wir sehen auch gleich noch, neue Fabrik ist eröffnet worden in Brasilien, in Ungarn wird ja das Werk für Europa gebaut. Also da ist man ganz gut unterwegs. Hier sieht man die Verkaufszahlen nochmal. Dieses extreme Wachstum, wir sind jetzt tatsächlich bei 24% Exportanteil wie bei die und das wird sicherlich noch mehr werden. Man ist ja tatsächlich, gerade wenn die Werke entstehen, dann gibt es natürlich nochmal einen ordentlichen Schub. Hier sieht man es genau in Brasilien. Gestern ist das Werk eröffnet worden, die ersten Autos rollen dort vom Band. Man hat $1 Milliarde investiert, 150.000 Autos werden dort produziert und in Brasilien fährt BYD schon jetzt, auch ohne das Werk, schon allen davon. Man ist ganz klar der Marktführer bei E-Autos, man ist auch über den gesamten Automarkt hinweg mit einem Marktanteil von fast 20% ganz vorne mit dabei. Und man sieht die Verkaufszahlen, wir sind immerhin schon bei rund 9.000 im Monat. Mhm. Und noch vor 2 Jahren waren wir quasi bei Null. Also das geht relativ schnell, wenn BYD einen Markt erobern will, dann schafft man das auch in einer recht enormen Geschwindigkeit. Und wenn man natürlich noch Werke vor Ort hat, umso besser. Also das sieht ganz gut aus.
Dann, ja, über den Chart müssen wir in der, also wir können über den Chart sprechen, wir können den Chart stellen im Moment.
Ach so, ja, stimmt. Also klar, das ist natürlich kein Crash, das sind die Bonusaktien gewesen, also ausgedrückt der Split im Verhältnis 3:1. Aber tatsächlich hat die Aktie jetzt auch sich nicht großartig bewegt in letzter Zeit, eher moderat. Auf die Zahlen gab es jetzt auch keine Reaktion heute an der Börse in Hongkong, weil die sind auch in etwa so gewesen, wie man sich erwarten konnte. Jetzt wird man sehen, ob tatsächlich im zweiten Halbjahr diese Beschleunigung der Verkaufszahlen noch kommt und was BYD noch zu bieten. Und auf jeden Fall für mich nach wie vor eine der Top-Aktien aus dem Autosektor.
Aber es waren jetzt unterm Strich unspektakuläre Zahlen, die da von BYD vorgelegt wurden.
Solide,
aber unspektakulär. Das sah anders aus bei Xiaopeng, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt. Das war ein Wachstum 200%, glaube ich. Das klingt schon.
Ja, sogar über 200%. Xiaopeng wächst wirklich enorm, was auch ein bisschen daran liegt, dass man viele neue Modelle hat. Aber trotzdem, das ist schon sehr ambitioniert und auch gut, was Xiaopeng macht. Man trifft den Geschmack der Kunden offenbar sehr gut. Ja, die Aktie hat jetzt lange Zeit lang konsolidiert nach dem Anstieg. Für mich fast ein bisschen zu lang, denn eigentlich gibt es keinen Grund, warum die Aktie auf dem vergleichsweise tiefen Niveau ist. Wenn man den Langfristchart sieht, den wir jetzt gleich sehen werden, dann sieht man ja, wir waren tatsächlich schon mal deutlich höher. Und das Unternehmen steht jetzt, ich würde sagen, um den Faktor 3 bis 4 besser da als 2021. Der Kurs ist allerdings nur noch ein Viertel von dem, was er damals war. Das erklärt sich klar damals mit dem Börsenhype. Aber jetzt ist Xiaopeng auf dem besten Weg, zur Nummer 2 in China zu werden. Und dann auch, man ist ja auch dabei, zu expandieren, auch in neue Märkte. Da will man in diesem Jahr auch vorankommen. Ich glaube, 30 neue Länder sollen erschlossen werden. Die Verkaufszahlen halten sich hier noch sehr bedeckt außerhalb von China, aber auch das kann sich ändern. Also Xiaopeng ist sehr gut aufgestellt, auch mit vielen anderen Dingen. Man hat ja seine eigenen Roboter, man hat seine eigenen KI-Chips und da ist man doch so ein bisschen auf dem Weg, die chinesische Tesla zu werden. Da nochmal die Quartalszahlen. Ja. Und das zweite Quartal war dann tatsächlich mit Abstand das Beste, das XPeng jemals hatte. Und man sieht auch sehr gut, wie gerade in den letzten Quartalen die Verkaufszahlen doch enorm zugelegt haben.
Auch der nächste Autobauer hat positiv überrascht mit den Q2-Verkaufszahlen Ford. Da hat man 14,2% Absatzplus erzielen können, hat den Branchendurchschnitt übertroffen.
Genau, die Reaktion war dann auch sehr deutlich. Aber jetzt kommt das große Aber, die Elektroautoverkäufe bei Ford sind um über 30% eingebrochen. Und gut, da gab es viele Faktoren, aber tatsächlich ist der Hauptgrund der, dass die E-Autos insgesamt auch in den USA zu teuer sind, auch die von Ford. Auch der Truck F-Lightning verkauft sich immer schlechter, weil er eben deutlich teurer ist als die Benzinvariante. Und solange das nicht geändert wird, wird es schwer. Der große Vorteil, den Ford und auch GM, also die amerikanischen Autobauer, haben, ist, dass sie sich abschotten gegenüber den Chinesen durch diese 100% Einfuhrzölle. Da können sie halt ihren eigenen Weg gehen und sind nicht angewiesen, diese E-Auto-Revolution schnell umzusetzen, weil sie eben keine Konkurrenz fürchten müssen. Insoweit, ich will nicht sagen freie Fahrt, aber Ford ist jetzt keine Aktie, die ich mir jetzt ins Depot legen würde, auch wenn man da abgeschottet ist. Fakt ist, dass man außerhalb der USA sich schwer tun wird, weil da hat man die Konkurrenz der Chinesen und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, Ford ist natürlich insoweit interessant, sehen wir auch gleich noch, dass die einzige, der einzige Autohersteller, der seine E-Autosparte einzeln ausweist. Und die Zahlen sind wirklich verheerend. Man hat jetzt, glaube ich, einen Verlust gemacht von 900 Millionen nochmal. Und das sind nochmal die Verkaufszahlen, die reinen Elektroautos. Bisschen unübersichtlich, das ist das erste Quartal, jawohl, ganz klar, erste Quartal im letzten Jahr. Das erste Quartal in diesem Jahr, da sind die E-Autos noch gewachsen. Aber jetzt Q2 letztes Jahr, Q2 dieses Jahr, doch ein deutlicher Einbruch. Wie gesagt, 30% weniger Verkäufe. Und man sieht, im letzten Jahr ging es dann weiter nach oben. Und ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr weitergeht. Es ist zu befürchten, dass wir einen ähnlichen Aufwärtstrend in diesem Jahr nicht sehen.
Okay. Auf einen Autobauer wollen wir noch blicken, auf Rivian, die jetzt wieder im Fokus stehen, weil sie die nächste Milliardenspritze von VW bekommen haben. 5,8 Milliarden will man insgesamt investieren. Diverse Auflagen müssen erfüllt werden. Offenbar ist man auf einem guten Weg, was zu erfüllen. Aber ob man allgemein auf einem guten Weg ist?
Ich habe nach wie vor meine Zweifel, dass Volkswagen hat ja mehrere Partnerschaften, auch mit XPeng. Das ist sicherlich die sinnvollere in meinen Augen als die mit Rivian, weil Rivian selber jetzt nicht gerade gezeigt hat, dass man, also die Autos, die Rivian baut, sind nicht schlecht, die Technologie ist auch nicht schlecht, aber man kriegt halt auch keine Stückzahlen, keine richtigen Stückzahlen auf die Straße. Verkaufspreise sind auch hier zu teuer. Man ist hochdefizitär. Das ist so ein bisschen die Not von Volkswagen gewesen, diese Partnerschaft mit Rivian einzugehen. Hier sieht man es nochmal, das sind die Verluste pro Auto, die Rivian erzielt. Klar, man sieht, es ist weniger geworden, aber auch hier im ersten Quartal gab es nochmal wieder einen Rücksetzer. Im ersten Quartal pro Auto 21 oder fast 22.000 Dollar minus. Das ist schon nicht gerade wenig. Klar, es waren mal 67.000, aber da muss man mal langsam ein bisschen Gas geben, um auf die Null zu kommen. Wenn man natürlich keine höheren Stückzahlen hat, dann wird es schwierig, weil dann hat man keine Skaleneffekte. Und das ist das Problem. Und diese Grafik ist eigentlich die ganz entscheidende. Sieht ein bisschen wild aus, ist auch wild. Das sind E-Auto-Hersteller und Ford, weil Ford, wie gesagt, als einziger Hersteller auch seine E-Auto-Sparte ausweist. Also hier nur von Ford die E-Auto-Sparte. Und das sind die kumulierten Verluste, seit Einführung von Elektroautos. Und das Rote ist Tesla. Und bei Tesla sieht man im Jahr 9 oder 8, da hat man die Trendwende geschafft und hat es dann geschafft, innerhalb weniger Jahre die kumulierten Verluste, die man vorher angehäuft hat, wieder aufzuholen und ist jetzt weit im Plus. Und so langsam wird es auch mal Zeit, dass auch alle anderen diese Wende schaffen. Aber man sieht ganz schlimm, sieht es aus bei Rivian, das ist die gelbe Linie. Da sind wir weit tiefer gerutscht, als Tesla jemals war. Und da muss jetzt ganz dringend mal die Wende gelingen. Aber auch bei anderen sieht es nicht weiter gut aus. Das hier ist übrigens Ford. Das geht auch nur gen Süden. Das hier ist NIO, der schwarze Balken. Und hier oben sehen wir kaum zu erkennen in lila, das ist XPeng. Die sind auf einem Weg, sich zumindest zu stabilisieren. Man will ja in diesem Jahr noch in die schwarzen Zahlen kommen. Also da ist man auf einem guten Weg, aber bei vielen anderen sieht es doch schwarz, dunkel schwarz aus. Und hier sieht man sogar schon zweimal den Grabstein bei Fisker und bei Canoo. Und das werden nicht Letzte gewesen sein, die es nicht schaffen. Das ist ein Ausscheidungsrennen, das werden nicht viele überleben. Und auch für Rivian wird es schwer. Also wenn Rivian nicht Amazon als langjährigen Partner hätte, nicht VW als jetzigen Partner hat, der immer wieder Geld nachschießt und nicht damals an die Börse gegangen ist und x Milliarden eingesammelt hat, wird es die Firma auch heute schon nicht mehr geben. Da bin ich mir sicher. Also für mich auch jetzt kein, mit Sicherheit kein Investment.
Dann wechseln wir zu guter Letzt nochmal zur Lithiumbranche. Da hat sich wieder ein bisschen was getan zuletzt. Wir sehen jetzt Standard-Lithium. Offenbar kommt wieder ein bisschen positive Bewegung in den Lithiumpreis und dann auch entsprechende Aktien. Genau.
Also es ist ja so ein bisschen immer im Hinterkopf, oder es gibt ja viele Meldungen, die sagen, ja, der E-Auto-Boom kommt doch nicht so wie geplant. Mag sein, dass das Wachstum in Europa und in den USA aufgrund der Tatsache, dass die Autos eben zu teuer sind, nicht so stark ist, wie vielleicht mal angenommen. Aber in China läuft der E-Auto-Markt wie verrückt. Wir sehen ganz am Ende noch eine Grafik Verkaufszahlen, E-Autos weltweit. Aber zurück zum Thema Lithium. Lithium wird also nach wie vor gebraucht und nicht nur eben für die E-Autos, sondern tatsächlich auch mehr und mehr für die Batteriespeicher, für Solaranlagen etc. Und ja, so langsam dreht's. Das muss nicht sein, dass es endgültig ist. Wir hatten hier auch schon mal einen Anstieg bei Standard-Lithium letztes Jahr im Herbst. Aber das ist jetzt doch schon so ein kleiner nochmal, immerhin 3 Monate der Aufwärtstrend. Die Aktie hat sich vom Tief jetzt fast verdoppelt. Und das hat auch einen Grund tatsächlich, denn das erste Mal seit vielen, vielen Monaten, also seit Jahresanfang, ging der Lithiumpreis eigentlich nur runter. Es gab nicht mal den Ansatz einer Gegenbewegung. Und jetzt haben wir die erste kleine Gegenbewegung, hier Stabilisierung und jetzt so einen ganz kleinen Zucker nach oben. Ob jetzt daraus eine Trendwende wird, weiß man nicht. Aber wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, dann sieht man,
wo wir mal notierten.
Ja, oder Lithium. Also Lithiumpreis hat sich tatsächlich jetzt vom Top, das ist der Preis in Yuan, in chinesischen Yuan, vom Top gezähntelt. Wir waren hier bei $80,000, umgerechnet sind jetzt ungefähr bei $8,500. Und das ist ein Preis, mit dem die Branche natürlich überhaupt nicht gut leben kann. 80.000 war ein Schlaraffenland, aber Preise unter $10,000, da wird es natürlich schon schwer für die Lithiumhersteller Geld zu verdienen. Aber das Problem ist, und das ist wiederum Problem und Chance zugleich, dass in dieser ganzen Phase mit den niedrigen Preisen viele Lithiumprojekte zurückgestellt worden sind, wenig Geld investiert worden ist. Und genau das ist schon mal passiert, 2019, 2020. Und in der Folge gab es ja diesen enormen Anstieg des Lithiumpreises und auch den enormen Anstieg bei den Aktien. Standard Lithium war tatsächlich schon mal bei 10 Euro. Mhm. Euro, sind wir haben den Euro-Chart, 10 Euro. Und jetzt sind wir tatsächlich bei unter 2. Aber wie gesagt, wir haben die Trendwende eventuell beim Lithium. Wir haben die ersten Bewegungen nach oben bei den Aktien. Und wir haben noch eine Grafik, ne, zu Lithium.
Ich glaube nicht.
Nee. Ach, ich hatte nämlich noch eine. Ach, schade. Ich hatte noch eine Grafik, wo man sieht, wenn wir tatsächlich jetzt so wenig investiert haben, dann wird spätestens nicht mehr 2028 das Lithium so knapp werden. Da haben wir nämlich das Angebot, verläuft dann ungefähr so. Okay, ich male es mal nach, den Chart.
Genau,
also fast konstant. Mhm. Und die Nachfrage geht so, wir sind jetzt noch, haben noch ein Überangebot, aber das hier ist es ja 2028, spätestens da wird dann das Lithium knapp. Und wie es halt auch so ist in der Börse, meistens reagieren die Aktien schon im Vorfeld. Mhm. Und das könnte jetzt tatsächlich der Punkt sein, an dem Lithium die Wende schafft und auch entsprechend die Aktien.
Sollte man dann, wir schauen noch auf Liftpower an der Stelle, jetzt schon jetzt agieren oder dann doch noch mal ein bisschen?
Also in meinem Report habe ich ja, diese beiden Aktien sind laufende Empfehlungen. Die sind jetzt beide kräftig im Minus, aber ich habe an ihnen festgehalten, aus dem einfachen Grund, wie ich gesagt habe, das ist eine Frage der Zeit, bis der Lithiummarkt dreht, weil die Nachfragesituation unverändert gut ist und das Angebot wird tatsächlich irgendwann knapp werden. Also es ist ein Spiel auf Zeit. Die Frage war nur, wie lange es dauert ist und wie weit fallen die Aktien. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es so lange dauert und dass die Aktien so weit gefallen sind. Aber es ist halt in der Börse üblich oder ganz oft zu sehen, dass da übertrieben wird in die eine und auch in die andere Richtung. Aber auch jetzt bei Liftpower haben wir doch immerhin mal eine recht starke Bewegung nach oben gesehen. Vielleicht der Auftakt einer längerfristigen Aufwärtsbewegung.
Können wir noch ganz kurz gucken, wo, oder auch nicht, wo die Aktie herkommt. Aber sie kommt auch von höheren, an einem höheren Niveau. Gut, in dem Fall
willst du es nicht anzeigen. Aber irgendeine Grafik hatten wir noch. Ach so, genau, da sehen wir es. Wir waren, das ist der kurzfristige Chart. Ja. Aber wir haben noch eine Grafik, oder?
Nee.
Ach so, auch nicht. Irgendwie sind die verschwunden. Ich hatte mir noch eine mit den Elektroautoverkäufen. Auf jeden Fall, für dieses Jahr wird weltweit ein Wachstum von um die 20% gesehen bei den E-Autoverkäufen. Also der Markt wächst, natürlich angetrieben vor allen Dingen durch die hohen Absatzzahlen in China. Aber ist am Ende ja egal, wo das Wachstum herkommt. Wichtig ist, dass der Markt weiter wächst. Dem ist so und wir werden auch lange noch Lithium brauchen für Batterien. Es gibt zwar die ersten Batterien, die ohne Lithium auskommen, aber das wird ein Nischenmarkt bleiben auf Sicht der nächsten mindestens 10 Jahre. Insoweit, Lithium sollte man sich zumindest mal irgendwo aufschreiben.
Genau, du hast sie auf dem Zettel behalten, du hast sie als Empfehlung behalten bei dir im Depot, im Maidon Report auf zumindest Standard-Lithium und wie du gesagt hast, Lift Power weiterhin gesetzt. Ja. Und musst halt jetzt einen längeren Atem beweisen, als es vielleicht ursprünglich der Plan war, aber so ist es.
Genau.
Dann war es das für den Moment. Danke dir für deine Einschätzungen für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.